Wir haben ja in der vergangenen Woche Reformationsfest. Naja, wer hat schon gefeiert am Mittwoch? Wahrscheinlich waren es nicht so viele, weil es ja kein Feiertag mehr ist. Aber heute ist so der Sonntag nach dem Reformationsfest. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der schon gelegt ist, Jesus Christus. Und wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wie gut! Und das ist doch wirklich ein Grund zu feiern.
Dann möchte ich Ihnen noch einen Text lesen, passend zum Reformationstag am vergangenen Mittwoch. Und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Und ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch gerne in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Oder Luther, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Ja, auf diesen Grund, der gelegt ist durch Jesus Christus, können wir bauen. Er ist unser Retter. Er ist unser Leben. Und ihn möchten wir auch für dieses Rettungswerk noch loben mit einem nächsten Lied, das Sie hier vorne an der Leinwand finden. Retter dieser Welt.
Ja, Herr, dafür beten wir dich an, dass du der Retter dieser Welt bist, dass du der Retter unseres ganz persönlichen Lebens bist und dass wir dich jeden Tag als den Rettern erleben dürfen, in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer, ja, so unterschiedlichen, in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen. Danke, dass du da bist. Dass du jetzt da bist und zu uns reden willst, weil du uns sehr lieb hast. Amen. Wo bitte geht es in den Himmel? Mit dieser Frage platzte ein junger Mann in eine öffentliche Straßenversammlung. Verwundert drehen sich alle nach ihm um. Und sie sehen einen jungen, gut aussehenden, sympathischen, jungen Mann. Vorbildliches Benehmen, gebildet, zielstrebig, selbstbewusst, vielleicht sogar sozial engagiert, vor allem sehr vermögend. In der kurzen Begegnung wurde allen diese hervorragenden Qualitäten sichtbar. Und ausgerechnet dieser klasse Karrieretyp stellt in aller Öffentlichkeit eine Frage, die eine Sinnkrise vermuten lässt. Was ist mit ihm passiert? Hat er gerade ein Erlebnis mit seiner Endlichkeit? Ist ein nahestehender Mensch verstorben? Oder ganz plötzlich ein Freund ohne Vorankündigung von seiner Seite gerissen worden? Hat er selbst eine schlechte Diagnose bekommen? Wo bitte geht es in den Himmel? Dass er diese Frage in aller Öffentlichkeit stellt, die ihm so auf der Seele brennt, zeigt, dass er, ja, dass es ihm auf der Seele brennt, dass er Gewissheit braucht, dass er Gewissheit haben möchte, dass sein Leben nicht mit dem Tod endet. Man könnte seine Frage auch etwas anders formulieren. Wie gewinnt mein Leben Tiefe und Format? Was verleiht mir wirklichen Sinn? Ist das nicht die Kernfrage eines jeden Lebens überhaupt? Die Frage, die jeden Menschen irgendwann bewegt und der wir nicht ausweichen können. Dass wir diese Frage überhaupt stellen können, ist ein Zeichen unserer Würde. Und sie unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Die Affen und ihre Artgenossen brauchen diese Frage nicht stellen. Es entspricht zutiefst unserem menschlichen Leben, diese Frage zu stellen. Nach einem sinnvollen, erfüllten und ewigen Leben. Wie gewinnt mein Leben bleibenden Wert, der durch nichts zerstört werden kann, der nie endet? Wie gewinnt mein Leben eine Qualität, die so heil ist, dass sie nicht von dieser Welt ist? Und wo finde ich dieses Glück, diese Glückseligkeit? Wie auch immer formuliert, es geht um die Sinnfrage, kurz und knapp, wo bitte geht es in den Himmel? Sie kennen diese Geschichte des jungen Mannes, weil sie in der Bibel steht. In Lukas 18, Vers 18. Der reiche Jüngling ist sie überschrieben. Ich lese jetzt mal vor. Und wer es gerne in seiner Bibel mitlesen möchte, ob im Buch oder auf dem Glasblättchen, der ist dazu herzlich eingeladen. Lukas 18, ab Vers 18. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte: All diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. Verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Ich vermute mal, dass heute nicht allzu viele reiche Jünglinge vor mir sitzen, die diese Lebensfrage für sich noch nicht geklärt hätten. Wer sich nicht als reicher Jüngling fühlt, kann jetzt ja mal mit mir in die Zuschauerriege treten. Zu denen, die dieses Geschehen miterlebt haben. und genau zuhören und beobachten, was geschieht. Wir sehen einen mutigen, finde ich, einen mutigen jungen Mann. Die Sinnfrage in der Öffentlichkeit zu stellen, das braucht schon Mut. Aus der Menge herauszutreten, zuzugeben und zu sagen, meine Sinnfrage habe ich noch nicht geklärt. Wer würde sich das von uns wagen? Eine Frage in der Öffentlichkeit zu stellen, die einem auf der Seele brennt, das braucht Mut. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? So hat Luther die Frage übersetzt. Und dieses Eingeständnis von einem offensichtlich erfolgreichen, gebildeten, sehr wahrscheinlich, was nahe liegt, sehr beschäftigten Mann im besten Alter, zeigt, dass in uns Menschen eine Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Heil, nach Glückseligkeit steckt. Eine Sehnsucht, die nicht durch Erfolg, nicht durch Karriere, nicht durch Geld, auch nicht durch eine gelungene Partnerschaft oder glückliche Familie zu stillen ist. Jeder Mensch trägt diese Sehnsucht in sich. Und ich denke, dass diese Sehnsucht ein Geschenk Gottes ist an uns Menschen. Er hat uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt, damit wir nicht aufhören, ihn zu suchen. Und diese Sehnsucht lässt sich durch nichts anderes stillen. Sie taucht immer wieder auf. Wer weiß, wo dieser Mann schon nach Antworten gesucht hat? Oh ja, es gibt viele Anbieter für diese Frage. Heute mehr denn je. Haben Sie die Kernfrage Ihres Lebens schon beantwortet? Oder wem würden Sie diese Kernfrage stellen wollen? Ich bin auf jeden Fall beeindruckt von diesem jungen Fragesteller in der Öffentlichkeit. Und ich muss sagen, mich hat die Reaktion Jesu immer wieder ziemlich irritiert. Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du wirklich den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Du kennst sie, lebe danach. Und dann zählt Jesus Gebote auf. Ups, habe ich da jedes Mal gedacht, wenn ich den Text gelesen habe. Könnte Jesus nicht ein bisschen empathischer reagieren? Wenn schon so ein Karrieremensch zu ihm kommt und diese Frage stellt, könnte er da nicht feinfühliger antworten? Auf mich wirkt es fast ein bisschen plump. Barsch? Oder fährt er da den Zeigefinger aus? Hast du auch alle Gebote gehalten? Will er damit was bestätigen, was damals und auch heute viele Menschen denken, lebe anständig und dann wirst du vielleicht das ewige Leben bekommen. Das kann doch nicht sein. Und so habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und immer wieder diesen Text gelesen. Und wir müssen da schon genau hinhören und so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um das rauszufinden. Dass es Jesus darum geht, genau dieses Missverständnis aufzuklären. Und Jesus hat den jungen Mann ziemlich konfrontiert. Konfrontiert mit sich selber und mit seiner Geschichte. Und er wollte, so denke ich heute, er wollte dem jungen Mann zwei Dinge ermöglichen. Das eine, dass er sich selbst erkennt. Und das Zweite, dass er eine Kursänderung vornehmen kann. Und dazu braucht es manchmal schon, dass wir bereit sind dazu, sowohl uns selbst zu reflektieren, selbst zu erkennen und auch unseren Kurs zu ändern, dazu braucht es manchmal schon eine Konfrontation. Er sollte seine Motivation prüfen können und nicht länger in seinen Illusionen leben. So als junger Mann, einer, der so zielstrebig ist, Karriere gemacht hat, da ist man schon manchmal ja, überzeugt von sich, vielleicht auch ein bisschen verblendet von sich. Man lebt vielleicht auch in so einer Illusion, das schaffe ich schon. Man muss nur wollen und dann schafft man das. Und ich denke, dass Jesus ihn von dieser Illusion auch etwas befreien wollte. Von dieser Illusion, ich kann mein Leben alleine meistern. Ich bin besser als die anderen. Er wollte ihm die Gelegenheit geben, seine Grenzen zu erkennen, die eigene Unfähigkeit, es zu schaffen, das Leben zu meistern. Gut sein zu wollen. Aber stattdessen richtet sich der Mann, der junge Mann, selbstbewusst auf, schaut Jesus in die Augen und sagt, das habe ich von Jugend an gemacht. Ich habe die Gebote gehalten und ich habe mich immer bemüht, Gutes zu tun. Immer bemüht, besser zu sein. Mein ganzes Leben schon strenge ich mich an, vorbildlich zu sein, um das Beste zu erreichen. Um mein Leben zu bewältigen. Ich frage mich nur, warum kam er dann eigentlich zu Jesus und hat diese Frage gestellt? Also eine Unsicherheit muss doch da schon auch gewesen sein. Sonst wäre er doch gar nicht auf die Idee gekommen, zu Jesus zu gehen und in aller Öffentlichkeit diese Frage zu stellen. Vielleicht schwang doch auch in dieser Frage so ein verstecktes Eingeständnis mit. Ich habe es satt, mich immer anstrengen zu müssen, immer noch besser sein zu müssen als die anderen. Ich bin völlig erschöpft und ausgelaugt von meinen eigenen Bemühungen, immer gut zu sein. Ich schaffe es nicht mehr oder ich will es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, was in seinem Innern vorging. Wir wissen nur, wie Jesus darauf reagiert hat. Und dass Jesus ihn durchschaut hat. Dass er erkannt hat, dass dieser eindrucksvolle, mutige, reiche, zielstrebige und was auch immer noch für gute Qualitäten mal anhängen möchte, dass dieser Mann auch ein Getriebener ist. Ich habe mich immer gefragt, warum hat Jesus auf die Gebote hingewiesen? Und dann kam ich mal bei einer Auslegung auf einen Gedanke, der mir sehr hilfreich war. Wenn ein jüdischer Mann auf die Gebote hingewiesen wurde, dann hat er nicht nur die Gebote, das erste Gebot, zweite Gebot, runtergeleiert, sondern er wusste immer den Vorspann. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat, aus der Knechtschaft deiner Antreiber. Ich bin der Befreier deines Volkes. Vergiss das nicht. Ich befreite dein Volk aus den Zwängen des Pharao. Und es stehen immer neue Pharaonen auf mit ihren Zwängen. Bis heute schindet Pharao seine Sklaven. Und es heißt immer noch mehr Leistung. Vielleicht auch weniger Lohn. Vielleicht schon auch mehr Lohn, aber mehr Leistung in immer kürzerer Zeit. Schneller, höher, besser. Ich arbeite ja in einer Kindertagesstätte mit und erlebe sehr viele junge Familien, die beide berufstätig sind. beide Elternteile, und ich sehe, wie sie durchs Leben getrieben werden und wie sie gestresst sind und von diesen äußeren Antreibern immer schneller, immer besser. Und das geht nicht nur den jungen Familien so. Und es gibt auch nicht nur diese äußeren Antreiber, die so offensichtlich sind. Es gibt auch die inneren Antreiber, die kennen wir auch alle. Das reicht noch nicht aus, was du leistest. Es ist nicht gut genug. Das ist noch nicht perfekt genug. Und manchmal kommen die inneren Antreiber ganz fromm daher und treiben uns zu frommer Leistung an. Dein Glaube reicht nicht. Ist dein Vertrauen auch wirklich groß genug? Hast du genug geglaubt, genug gebetet? Warum erhört Gott dich nicht? Weil du nicht genug? Oder hättest du in jener Situation mit deiner Frau nicht liebevoller, geduldiger und sein können? Oder da in der Situation mit deinem Chef, mit deinen Arbeitskollegen, hättest du nicht die Antreiber in uns? Wir kennen sie, also ich kenne sie mindestens. Und mit dem Hinweis auf die Gebote wollte Jesus den reichen Jüngling nicht noch zu mehr Leistung antreiben, sondern ihm deutlich machen, du kannst das gar nicht alles leisten, auch wenn du dich noch so sehr anstrengst. Du bist nicht in der Lage dazu, alles gut zu machen. Und du musst es auch nicht, denn du bist ein Befreiter. Der reiche Jüngling konnte noch nicht den Römerbrief lesen, wo es heißt, ihr seid, es gibt nun keine Verdammnis mehr. Wir können das lesen. Und dennoch kennen wir auch diese Antreiber in uns. Und auch uns will Jesus befreien von diesen Antreibern und sagen, du, vergiss es nicht, du bist eine Befreite. Du bist ein Befreiter. Du bist kein Getriebener mehr. Und du musst dich nicht mehr treiben lassen, weder von äußeren Antreibern noch von inneren Antreibern. Und es steht da, Jesus sah den jungen Mann an und gewann ihn lieb. Er sah, wie dieser Mann sich anstrengte, wie er sich bemühte und wie es nie reichte. Was für ein Getriebener. Und es tut Jesus in der Seele leid, so einen jungen, getriebenen Mann vor sich sehen zu müssen. Und ich glaube, dass es Jesus auch oft in der Seele leid tut, wenn wir so unseren inneren Antreibern ausgeliefert sind, uns von ihnen antreiben lassen und uns nicht gegen sie wehren können. Ein Getriebener, der es ganz gut machen wollte. Wirklich. Das war sein höchstes Bestreben, es gut machen zu wollen. Perfekt. Und er merkte nicht, dass er ein Getriebener war. Da brauchen wir manchmal eine Konfrontation. Eine Konfrontation von Jesus, dass wir auch merken, dass wir Getriebene sind. Jesus sagt zu ihm, dir fehlt nur eins. Verkaufe alles, was du hast. Jetzt setzt Jesus noch mal eins obendrauf. Verkaufe alles, was du hast. Geh hin, gib's den Armen und dann folge mir nach. Es geht Jesus nicht darum, dass der junge Mann jetzt ab sofort aus dem Schuhkarton leben soll, nichts mehr besitzen dürfte, alles unter die Arme zu verteilen, das war nicht sein oberstes Ziel. sondern es ging ihm darum zu zeigen, wer besitzt hier eigentlich wen? Wer beherrscht hier wen? Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Um das tun zu müssen, muss ich frei sein. Muss ich Herr sein über meinen Besitz, über das, was mir gehört. Da darf ich nicht selber die Gefangene sein von meinem Besitz, sonst kann ich das nicht tun. Und damit hat Jesus ihm eigentlich deutlich gemacht, wer da eigentlich der Herr ist in seinem Herzen. Dass der Besitz sein Herr ist. Der Besitz beherrscht ihn, nicht er besitzt, er beherrscht seinen Besitz. Ja, der Reichtum und seine Karriere, die haben ihn zu Ruhm gebracht, zu Ehre gebracht, aber sie konnten seine Sehnsucht nicht stillen. Und er muss trotzdem zugeben, das Wesentliche fehlt mir, dieser Sinn fehlt mir. Das Glück, die Glückseligkeit, das ewige Leben, das ist das, was mir immer noch fehlt. Und er merkte, das konnte er nicht erreichen, nicht durch seine Anstrengung, nicht durch Ruhm, nicht durch Ehre. Auch nicht als Getriebener und Gehetzter. Wir sind Zuschauer vielleicht von dieser Geschichte, weil wir ja nicht die Jünglinge sind, die reichen Jünglinge sind. Und vielleicht gab es damals unter den Zuschauern welche, die ihr Geld sauer verdienen mussten. Und für die wäre es auch schwer gewesen, alles herzugeben. Vielleicht waren welche da, die an jeden Monat rechnen mussten, ob es wieder reicht. Und auch ihnen wäre schwer gefallen, herzugeben. Ich glaube nicht, dass es an der Größe des Reichtums hängt, ob es einem leicht fällt, herzugeben oder nicht, frei zu sein oder nicht. Das liegt nicht an der Größe des Reichtums, sondern an meiner Beziehung dazu, an meinem Verhältnis dazu. Jesus hat ihn eingeladen, verkaufe alles und dann folge mir nach und lerne von mir das Leben. Lerne von mir eine ganz neue Wertigkeit des Lebens. Lerne in der Nachfolge Dinge ganz neu zu bewerten. Lege mir deinen Reichtum in deine Hände. Lege mir deine Sorgen in deine Hände. Ich denke, Jesus hat nicht nur zu dem reichen Jüngling gesprochen, sondern auch zu den Zuhörern und jeden in seiner Situation, wo er ein Gebundener, ein Getriebener ist. Sie erschrecken ja auch ziemlich, als Jesus dann sagt, nachdem der reiche Jüngling weggegangen ist, sagt Jesus ja, wie schwer ist es doch für einen Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, also eher kannst du ein Seil durch ein Nadelöhr fädeln oder ein Kamel, ein schwer beladenes Kamel, durch ein kleines Stadttor bringen, als dass das gelingt. Ich glaube nicht, dass Jesus hier mit dem Reichtum als etwas Schlechtes darstellt, als das eigentliche Problem darstellt, sondern die Haltung dazu in Frage stellt. Eben, wer herrscht eigentlich über wen? Du über dein Reichtum, über das bisschen, was du hast? Oder beherrscht das bisschen, was dich hat, dich? Wer beherrscht wen? Bist du frei oder unfrei? Bist du eine Getriebene oder nicht? Und auch die Zuschauer müssen sich diese Frage gefallen lassen. Und auch die Zuschauer sind eingeladen, bei sich selber zu schauen und da auch etwas zu ändern. Sie sind eingeladen, Jesus nachzufolgen, bei ihm das Leben zu lernen, bei ihm zu lernen, welchen Stellenwert auch Besitz einnehmen darf, ihm den Besitz anzuvertrauen, ihm auch die Sorgen anzuvertrauen, die Ängste, Besitz nicht hergeben zu wollen oder auch das Bissle, was man hat, nicht hergeben zu wollen. Dahinter steckt ja oft die Sorge, die Angst. Ich muss doch irgendwie mich auch absichern. Und ich glaube, Jesus geht auch gar nicht darum, dass wir eine vernünftige Absicherung für unser Leben treffen. Aber dass wir unser Herz nicht dranhängen. Er will nicht, dass wir die Getriebenen sind. Er will, dass wir frei sind. Und die Menschen da fragen, die Zuschauer fragen, ja, wenn Jesus, wenn du die Messlatte so hoch hängst, wer kann denn dann ins Himmelreich kommen? Und dann sagt Jesus den bekannten Satz, den man nicht aus dem Zusammenhang reißen sollte. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und da löst Jesus jetzt eindeutig dieses Missverständnis auf oder klärt dieses Missverständnis, dass nicht die Leistung, nicht das Einhalten der Gebote das ewige Leben bringen oder ermöglichen, sondern bei den Menschen ist es unmöglich. Auch wenn sie die Gebote halten, ist es ihnen unmöglich, das ewige Leben damit zu erreichen. Das ewige Leben können wir nur geschenkt bekommen. Das gibt es nur als Geschenk. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Jesus hätte dem reichen Jüngling das so gern ins Ohr geflüstert. Die Liebeserklärung. Und hätte ihm so gern gesagt, du kannst mir dein ganzes Leben anvertrauen. Deine Sorgen, deine Ängste, dein Bedürfnis nach Sicherheit. Vertrau mir. Vertrau mir. Das ist eigentlich die Vertrauensfrage. Und leider konnte sich der Jüngling darauf nicht einlassen. Und so hat er auch dieses Liebeslied Jesu, diese Liebe nicht verstanden. Jesus sah ihn an und liebte ihn und er hat es nicht gemerkt. Er hat diese Liebe nicht gespürt. Sie ist nicht bei ihm angekommen. Und das hat Jesus sehr traurig gemacht. Ja, und da merke ich auch manchmal, dass diese Liebe bei mir auch nicht immer ankommt. Und dass ich auch manchmal zu beschäftigt bin, zu beschäftigt mit den Dingen dieser Welt, um mir Zeit zu nehmen für dieses Liebeslied, das Jesus mir sagen möchte. Die Jünger hat diese Begegnung auch sehr beschäftigt. Also der reiche Jüngling ging weg. Und ich kann mir schon vorstellen, das war schon eine beklemmende Situation oder auch Atmosphäre. Da war so dieses Gespräch, die Zuschauer haben das so mitverfolgt und dann geht er einfach weg. Unerfüllt. Aber er konnte sich der Konfrontation noch nicht stellen und ich hoffe sehr, dass es einen anderen Zeitpunkt für diesen reichen Jüngling gab, wo er es dann zulassen konnte, wo das nochmal nachgewirkt hat in seinem Herzen. Aber interessant fand ich auch, was dann die Jünger sagen. Also der reiche Jüngling ist weg und dann sagte Petrus, er erhebt ja meistens als Erster, findet er die Worte wieder und sagt, du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ich musste so ein bisschen schmunzeln über den Petrus, dass er dann so sagt, aber guck doch, wir haben es zurückgelassen, wir sind doch die wahren Helden. Wir sind doch diejenigen, auf die du jetzt stolz sein kannst, über die du dich freust. Und Jesus hängt es gar nicht so hoch. Aber er sagt schon, doch, was ihr hier verlasst, was ihr hier um des Reiches Gottes willen zurücklasst, das bekommt ihr zurück. Und viel mehr als das. Das, was wir geben, ist eigentlich nur Peanuts. Das, was wir geschenkt bekommen, ist immer viel größer als das, was wir geben können. Auch dann, wenn es ist, dass wir Haus oder Frau, Geschwister oder Kinder in die zweite Reihe stellen. Aber Verantwortung haben wir trotzdem. Für das, was uns gehört. Ich will es nochmal sagen, es ist immer die Frage der Haltung, die wir zu den Dingen haben. Das heißt jetzt nicht, dass alle Jünger ihre Geschwister, ihre Eltern oder Kinder oder Frauen oder Häuser verlassen müssen. Es ist die Frage, welche Haltung haben wir dazu? Sind wir freie oder unfreie? Und der Römerbrief, und deswegen passt es auch so gut, dieses Thema zum Reformationssonntag, nenne ich ihn jetzt mal, weil der Römerbrief uns an diese Freiheit erinnert. In Christus sind wir frei. Und können wir auch frei sein von unserem Getriebensein, von unseren inneren Antreibern und auch von dem, was uns äußerlich antreibt oder bindet oder festhalten will. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Herr bist, der in unser Innerstes sieht und der weiß, wo wir Getriebene sind, wo wir nicht frei sind. Danke, dass du uns mitnehmen möchtest auf einen Weg mit dir in die Freiheit, in die innere Freiheit, die gebunden ist an dich. Und lass uns mutig sein und Schritte in diese Freiheit tun, immer wieder neu, wenn wir dir nachfolgen. Danke, dass du uns das Leben immer wieder neu zeigst, das Leben in der Freiheit. Amen.